Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
So langsam erst wird das ganze Ausmaß des Erdbebens in Marokko sichtbar und die Zahl der Opfer. Wobei, das wissen wir von anderen solchen Katastrophen, es werden wahrscheinlich noch Wochen vergehen, bis alle Toten geborgen sind. Bis jetzt sind es gut 2000. Ich spreche gleich mit unserer Korrespondentin in Marokko über die Lage vor Ort. Vor dem G20-Gipfel in Neu-Delhi hatte es lange Zweifel gegeben, ob es eine gemeinsame Erklärung geben würde. Knackpunkt war der Streit um eine Verurteilung Russlands wegen des Krieges gegen die Ukraine. Herausgekommen ist das dann doch noch ein Kompromiss und wohl andere Verhandlungserfolge. Wir berichten aus Indien. Außerdem Bundesinnenministerin Nancy Faeser will den Kampf gegen Schleuserkriminalität intensivieren. Die Stasi-Beauftragten der ostdeutschen Länder haben sich in Wernigerode getroffen. Der Tag des offenen Denkmals hat viele Besucher angelockt und...
Das gibt es nicht! Deutschland ist Basketball-Weltmeister 2023!
Komplett irre!
Deutschland besiegt Serbien im Finale der WM 83-77.
Die Sensation dann im Sport gegen Ende der Sendung. Und da wird ganz sicher auch das Aus von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick nach dem 1:4 gestern gegen Japan ein Thema sein. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Ja, rund 40 Stunden ist es her, dass in Marokko die Erde gebebt hat. Das Epizentrum unweit der Großstadt Marrakesch. Susanne Tappe ist ARD-Korrespondentin für Marokko. Frau Tappe, wie ist die Situation im Katastrophengebiet?
Unübersichtlich, leider immer noch. Also die besten Informationen erreichen uns aus Marrakesch, aus der Wüstenstadt und Touristenhochburg, die viele kennen. Da ist es so, dass die Menschen die zweite Nacht in Folge auf der Straße geschlafen haben, im Freien, weil sie sich nicht zurück in ihre Häuser trauen, die zum Teil eingefallen sind, auf jeden Fall aber beschädigt, zum Teil stark beschädigt. Und die Leute trauen sich zum Teil eben auch einfach nicht zu, einzuschätzen, wie gefährlich es ist, in diese Häuser zurückzukehren. Wir haben immer wieder Nachbeben, deswegen ist die Angst schon berechtigt. Wirklich schlimm sieht es aber im Atlasgebirge südwestlich von Marrakesch aus, in kleinen, verstreut liegenden Dörfern, eben in den Bergen. Und da läuft die Hilfe nur schleppend an, weil es einfach extrem schwierig ist, dahin zu kommen.
Wie weit sind die Rettungsarbeiten in der Großstadt Marrakesch?
Also in Marrakesch ist es so, dass keine unmittelbare Lebensgefahr besteht, so würde ich das einschätzen. Aber die Leute sind zunehmend verzweifelt, weil sie eben sagen, wir waren jetzt schon zwei Nächte unter freiem Himmel. Viele werden diese Nacht sicherlich auch wieder zum Beispiel auf dem Jemaa el Fna, auf dem Platz der Gaukler verbringen, eigentlich ein Touristenmagnet. Und sie sagen eben, wir brauchen Hilfe, wir brauchen jemanden, der einschätzt, in welche Häuser kann man zurück. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Essen, wir brauchen jetzt einfach Unterstützung. Und da ist die Verzweiflung relativ groß, aber die wirklich schlimme, lebensgefährliche Situation ist in den Dörfern.
Und da kommt man wahrscheinlich schwierig hin. Sind denn Straßen kaputt gegangen oder warum sind diese Dörfer so schwierig zu erreichen?
Also man muss sich das so vorstellen, dass die Dörfer generell schon total schwierig zu erreichen sind in guten Zeiten, weil man eben im Atlasgebirge Passstraßen fahren muss, die sehr, sehr gewunden und steil sind. Mir stockt da auch unter normalen Bedingungen schon oft der Atem, weil es sich anfühlt, als wären die einspurig und dann kommt einem doch ein LKW entgegen. Aber wenn man dann in die Dörfer will, dann muss man diese Passstraßen eben auch noch verlassen, muss auf unbefestigte Straßen zum Teil und die sind teilweise nicht passierbar, weil darauf Felsbrocken liegen. Also da kommt man einfach nicht durch.
Und doch, das Technische Hilfswerk hat heute Nachmittag seine schon am Flughafen Köln-Bonn versammelten Helfer wieder nach Hause geschickt. Und ähnlich ergeht es anderen Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel dem Bundesverband Rettungshunde. Merkwürdigerweise hat nämlich bisher kein internationales Hilfeersuchen es gegeben. Können Sie sich das erklären?
Also abschließend erklären kann ich mir das auch nicht. Wir haben auch keine Erklärung von der Regierung hier in Rabat dazu bislang bekommen. Was ich weiß, ist, spanische und französische Helfer mit Suchhunden, spezielle Teams sind im Land. Und die Spanier sagen, das sei mit Marokko auch genauso abgesprochen worden. Ein Hilfeersuchen, ein offizielles an Deutschland oder die EU als Ganzes hat es offensichtlich bislang nicht gegeben. Deswegen kann jemand wie das THW im Moment nicht kommen. Ein französischer Botschafter, der sagte dazu, naja, das ist jetzt alles aber auch nicht total ungewöhnlich, weil weil solange Marokko sich eben selber noch kein abschließendes Lagebild gemacht hat, wollen die auch nicht zu viele unkoordinierte Hilfe im Land haben. Und da, wo marokkanische Helfer nicht durchkommen, kommen auch internationale Helfer nicht durch. Was man aber kritisieren kann, ist, dieses Lagebild zu erstellen. Das dauert zu lange, denn die Zeit, in der man noch Menschen retten kann, die schwindet natürlich.
Kann man die denn beziffern, diese Zeit?
Also ich habe gelesen, 72 Stunden ist das, wo ein Mensch ohne Wasser auskommt. Ansonsten kann man nur sagen, es hängt natürlich extrem davon ab, unter welchen Bedingungen da jemand verschüttet ist, ob der verletzt ist etc. Es gibt auch immer wieder Wunderrettungen. Es gab auch Rettungen schon nach mehr als 72 Stunden, aber es wird definitiv langsam eng.
Frau Tappe, wie funktioniert denn die medizinische Versorgung im Land, in der Region? Es sollen ja allein über 1400 lebensgefährlich Verletzte hier noch zu versorgen sein.
Ja, auch das ist nicht ganz einfach. Also ich habe Bilder gesehen von Krankenhäusern, wo auch die Patienten unter freiem Himmel in Betten liegen, einfach weil das Krankenhaus auch beschädigt ist, man Angst vor Nachbeben hat etc. Was tatsächlich dringend gebraucht wird und woran jetzt schon die ganze Zeit gearbeitet wird, seit dem ersten Tag, das sind Blutspenden. Der König hat auf Twitter dazu aufgerufen, hat sich beim Blutspenden gezeigt. Die marokkanischen Nationalspieler, die seit dem Sommermärchen hier sehr beliebt sind, haben Blut gespendet und sich dabei fotografieren lassen und tatsächlich haben sich auch schon in diversen Großstädten Leute angestellt, um freiwillig Blut zu spenden an improvisierten Zelten, wo man das eben machen kann. Ja, und alles andere muss man jetzt sehen. Deswegen, selbst wenn das THW keine Rettungskräfte mehr schicken sollte, worauf Marokko sicherlich in nächster Zeit noch angewiesen sein wird, ist Hilfsgüter, sowas wie sanitäre, improvisierte Einrichtungen, Wasser selbstverständlich und so weiter und so fort.
Haben Sie denn, wenn Sie die Gesamtsituation betrachten, das Gefühl, man ist gut organisiert in dieser Katastrophe?
Also wenn man gut organisiert ist, dann kommuniziert man es nicht gut. Lassen Sie es mich mal so ausdrücken, denn ich kann es nicht abschließend beurteilen. Es kommt einfach zu wenig an Informationen bei uns an und das ist zumindest nicht gut für die Außenwirkung. Das merkt man ja auch an der Verärgerung in Deutschland des THWs zum Beispiel.
Vielen Dank, Susanne Tappe, live aus Marokko. Und das Erdbeben war heute auch Thema beim G20-Gipfel in Neu-Delhi. Man stehe zusammen mit allen internationalen Partnern an Marokkos Seite, um kurzfristigen Finanzbedarf zu decken und alle erforderliche Unterstützung zum Wiederaufbau bereitzustellen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Damit, mit dieser Erklärung, haben sich die Gipfelteilnehmer sicher leichter getan als mit manchen anderen Punkten. Aber der Kanzler machte nach dem Treffen dann doch einen rundum zufriedenen Eindruck. Nina Amin.
Nicht mal zwei volle Tage war der Bundeskanzler in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Dafür wirkte Olaf Scholz nach seinem kurzen Aufenthalt umso zufriedener. Das Treffen der G20-Staaten lobte der SPD-Politiker als vollen Erfolg.
Man kann sagen, hier ist auch ein Gipfel der Entscheidungen zusammengetreten, bei dem viele, viele Dinge vorangebracht worden sind, die wichtig sind für die weitere Entwicklung der Welt.
Schon am ersten Gipfeltag gelang der indischen G20-Präsidentschaft eine Überraschung. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich auf eine gemeinsame Erklärung. Im Vorfeld sei nicht klar gewesen, ob das klappt, sagte Scholz kurz vor seinem Rückflug nach Deutschland in einem ARD-Interview. Für ihn liegt der Erfolg im neuen Miteinander von Industrienationen und dem sogenannten globalen Süden.
Das Wichtige an diesem Treffen ist auch, dass das in enger Kooperation zwischen den Ländern des Nordens in Europa, im Norden Amerikas, Japan und manchen anderen auf der einen Seite und vielen Staaten im Süden Amerikas, in Afrika und Asien gelungen ist.
Dass die Afrikanische Union jetzt zu den G20-Staaten gehört, der globale Süden eine starke Stimme bekommt, gilt als weiterer Erfolg des Gipfels in Neu-Delhi. Inhaltlich hob Scholz den Klimaschutz hervor. Bei großen Fragen wie dem Klimawandel seien die Mitgliedstaaten nicht zurückgefallen. Aber, räumte der Kanzler ein, für manche Länder sei es schwerer, zügig aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen.
Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass natürlich alle immer noch mal schauen, wie sie das denn nun konkret bewältigen wollen. Aber für uns ist das ganz klar und deshalb bin ich auch froh, dass die ambitionierten Klimaziele weiter verfolgt werden und dass auch ein wichtiger Teil der politischen Agenda der G20 bleibt.
Die Umweltorganisation German Watch sieht genau das kritisch. Zwar hätten die G20 es geschafft, mehr Dynamik in den Ausbau der erneuerbaren Energien zu bringen, Aber insbesondere Russland und Saudi-Arabien haben laut German Watch verhindert, dass auch ein Ausstieg aus Gas und Öl in Neu-Delhi angekündigt wurde. Einen Punktsieg über Russland dürfte Bundeskanzler Scholz an anderer Stelle sehen, mit der gemeinsamen Abschlusserklärung.
Eine klare Bekenntnis dazu, dass die territoriale Integrität von Staaten der Ukraine außer Frage steht, dass nicht mit Gewalt Grenzen verschoben werden sollen.
Dass das Abschlussdokument mit diesem Wortlaut auch von Russland mit unterzeichnet wurde, wertet der Kanzler wohl als den größten G20-Erfolg.
Und ausführlich mit den Eindrücken und Ergebnissen des Gipfels beschäftigt sich unser Korrespondent Stefan Dietjen in der neuen Folge 333 unseres Deutschlandfunk-Politik-Podcasts zu hören in der kostenlosen DLF-Audiothek-App und auf allen anderen Podcast-Plattformen. FDP-Chef Christian Lindner hat sich in der Welt am Sonntag zur Migrationspolitik geäußert. Er fordert, was rechtlich möglich ist, um irreguläre Migration zu unterbinden, sollte politisch eingeleitet werden. Ein klarer Auftrag an die Bundesinnenministerin. Und Nancy Faeser hat sich ebenfalls in einem Zeitungsinterview durchaus gewillt gezeigt, unter anderem schärfer gegen die Schleuserkriminalität vorzugehen. Volker Fintamer.
Es ist inzwischen eine lang anhaltende Debatte und die Zahlen sprechen für sich. In der Bundesrepublik beantragten im ersten Halbjahr offiziell 162.000 Menschen Asyl. Davon waren nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge gut 150.000 Erstanträge. Die Asylagentur der Europäischen Union rechnet in diesem Jahr mit den höchsten Antragszahlen seit den Spitzenjahren 2015 und 2016. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, Thorsten Frey, hatte dieser Tage im ZDF von 350.000 Asylbewerbern gesprochen, die für dieses Jahr erwartet werden und das als total unbefriedigende Situation bezeichnet, der man begegnen müsse.
Wir haben derzeit ein Rechtssystem im Bereich der Migration, wo wir ein starkes Recht ins Schaufenster stellen und gleichzeitig alles Mögliche tun, damit es nicht wahrgenommen werden kann.
Statt asylberechtigten Menschen direkt vor Ort zu helfen, überlasse man sie den Schleusern, die sie für viel Geld auf illegalen Wegen nach Europa und Deutschland bringen würden, damit sie hier einen Antrag auf Asyl stellen könnten.
Und das bedeutet, dass sie sich auf diesen gefährlichen Weg nach Europa machen, dass sie sich kriminellen Schleppern anvertrauen, dass sie dafür 10.000 Euro aufwenden, um hierher zu kommen. Und damit machen wir eine Selektion. Zu uns kommen nicht die, die am schutzbedürftigsten sind, zu uns kommen die, die leistungsfähig genug sind, diese kriminellen Schlepper zu bezahlen.
Frey fordert, das im europäischen Rahmen besser zu gestalten. Und falls das nicht gelingt, sollten auch stationäre Grenzkontrollen in Deutschland die Situation begrenzen helfen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die in den letzten Tagen in erster Linie mit der Affäre Schönborn beschäftigt war, ging jetzt in einem Interview mit der Bild am Sonntag zumindest in einer Frage in die Offensive, der Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Wir wollen Schleuser schnell und konsequent ausweisen, das müssen wir klar im Gesetz regeln, sagte die Ministerin, ohne jedoch dabei konkreter zu werden. Dafür soll zumindest eine operative Analysezentrale bei der Bundespolizei eingerichtet werden, die alle Fälle von Schleusungen auswerten soll, um Verbindungen zwischen den Fällen und den Tätern schnell zu erkennen. Zudem soll mit den Nachbarstaaten diesbezüglich eine neue Taskforce gegründet werden, um den Fahndungsdruck zu erhöhen. Tschechien habe da schon zugesagt, erklärte die Ministerin und fügte an, in diesem Jahr seien bisher rund 1.400 Schleuser erwischt worden. Die Forderung der Union nach stationären Grenzkontrollen, etwa an den Grenzen nach Polen und Tschechien, lehnte Faeser jedoch erneut ab. Dafür brauche man zu viel Personal und das wäre nur reine Symbolpolitik mit Blick auf die AfD. In Sachsen kontrolliert die Landespolizei seit über einer Woche verstärkt an den Außengrenzen und hat seitdem 7 Tatverdächtige festgestellt. Aber auch die Gewerkschaft der Polizei hatte am vergangenen Freitag betont, es sei ein Trugschluss zu glauben, mit stationären Kontrollen an deutschen Grenzen ließen sich die Flüchtlingszahlen reduzieren. Daten aus Bayern hätten gezeigt, dass die Zahl der aufzunehmenden und zu prüfenden Flüchtenden nicht mit Grenzkontrollen zu mindern sei, hatte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Sven Huber erklärt. Viel erfolgsversprechender wären erhebliche Anstrengungen zur Aufdeckung und zur Zerschlagung von Schleuserstrukturen. Und zudem sei es sinnvoll, die sogenannte Schleierfahndung im Grenzraum engmaschiger zu gestalten. Die FDP drängt derweil auf weitere Migrationsabkommen. Er halte es für richtig, dabei auch über die Maghreb-Staaten zu beraten, betont Fraktionschef Christian Dürr. Darüber werde man innerhalb der Koalition auch sprechen müssen. So auch FDP-Chef Christian Lindner gegenüber der Welt am Sonntag. Man dürfe da auch nicht nachlassen, denn die Zahlen seien so dauerhaft nicht durchhaltbar.
Zum 26. Mal haben sich die Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in der DDR an diesem Wochenende zu ihrem Bundeskongress getroffen, diesmal in Wernigerode in Sachsen-Anhalt. Und sie haben weitere rund 200 Gäste eingeladen. Betroffene, Vertreter von Opferverbänden und auch Wissenschaftler. Uli Wittstock berichtet.
Stagnation und Wandel, Repression und Alltag in der Ära Honecker, so der Titel der 26. Bundeskonferenz zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Das Treffen fällt in eine Zeit, in der es wieder einmal Streit gibt über die Frage, wie stark die Unterdrückung in der DDR tatsächlich war. Der Blick zurück in eine Vergangenheit, in welcher Partei und Staat bestimmten, was für den Bürger gut sei, wird mit historischem Abstand offenbar immer milder. Das zeigt sich beispielhaft in ostdeutschen Fußballstadien. Orte, in denen zu DDR-Zeiten allenfalls die Clubfahnen geschwenkt wurden. Das habe sich nun aber geändert, erklärt Alexander Mennecke von der Universität Leipzig.
Wir haben wirklich Stadien, in denen DDR-Symbolik gezeigt wird mit einer DDR-Fahne, die dann auch oftmals als Abgrenzung gilt gegenüber den westdeutschen Fußballfans und natürlich auch eine Provokation ist. Wir haben Stadien, in denen DDR-Geschichte angeeignet, teilweise auch umgedeutet wird und es da tatsächlich so eine Art fanfamiliäres Gedächtnis gibt, wo eben auch die Geschichte der DDR oder was individuell damit verbunden wird, auch weitergegeben wird.
Die Fankurven zeigen exemplarisch, wie im Privaten die Erinnerungskultur an die letzten Jahre der DDR geprägt ist. Hinzu kommt, dass die Folgen des Mauerfalls wirtschaftlich wie auch sozial sich in den ostdeutschen Fußballclubs widerspiegeln.
Gerade in so kollektiven Zusammenhängen wie eben im Fußball schaut man eben gerne auch in die Vergangenheit. Und dazu kommt, dass gerade die Vereine einfach in der DDR erfolgreicher waren. Da gibt es viele Vereine, die eben durch die Wende eine extreme Abwertung erfahren haben und wo so eine Romantisierung der DDR eben auch einhergeht mit dem Blick auf die eigene Geschichte.
So ist es vor allem die Aufgabe der Schule, den Blick auf die zweite deutsche Diktatur zu schärfen. Allerdings spiele dieses Thema in der Lehrerausbildung keine große Rolle, kritisiert die SED-Opferbeauftragte des Bundestages Evelyn Zupke. Allerdings gibt es in den ostdeutschen Bundesländern ein gutes Netz von Organisationen, die in der Erinnerungsarbeit aktiv sind. Standen in den letzten Jahrzehnten vor allem die Opfer im Mittelpunkt, so ändert sich nun der Blickwinkel. Denn eine politische Haft oder die missglückte Republikflucht gehörte für die meisten DDR-Bürger eben nicht zu ihrem Alltag. Uljana Sieber leitet die Gedenkstätte Bautzener Straße in Dresden.
Das ist auch ein wichtiger Aspekt unserer pädagogischen Arbeit, dass wir einfach zeigen, wie Diktatoren in den Alltag hineinfließt, ohne dass man das unbedingt merkt. Ne? Also wie durchsetzt ist die Bildung, ist die Kultur und so weiter von der kommunistischen Ideologie gewesen. Das ist ein Punkt, über den wir viel nachdenken. Wie können wir das plausibel machen? Also immer auch die Alltagsebene dazu zeigen und eben da auch gegen Nostalgie wirken.
Die Gedenkstätte setzt auf Zeitzeugen, die mit staatlichen Strukturen in Konflikt gerieten, oft nur, weil sie ein unangepasstes Leben führen wollten und somit schnell als subversives Element galten. Es geht also darum, die Schattenseiten der heilen Welt zu zeigen.
Und ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit ist dabei die Arbeit mit Zeitzeugen. Also Jugendliche probieren sich aus im Bürgerjournalismus, befragen Zeitzeugen, erstellen eigene Materialien dazu, die dann in eine Ausstellung einfließen. Gehen durch unser Hafthaus, sehen also auch, wohin es führen konnte im Zweifelsfall. Unser Zeitzeuge war dann auch in Untersuchungshaft, wurde auch verurteilt. Und das sind so ein paar Beispiele des Umgangs von Jugendlichen mit DDR-Kultur oder Subkulturen.
Die 26. Konferenz zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zeigte, dass die Auseinandersetzung mit der DDR auch Jahrzehnte nach dem Ende des Staates ein Thema bleiben wird, nicht nur für Historiker.
Mehr als 1 Million Menschen haben heute beim Tag des offenen Denkmals nach vorläufigen Schätzungen historische Orte und Gebäude in ganz Deutschland besucht. Das mag am Wetter liegen, auch daran, dass es keine Corona-Einschränkungen mehr gibt, aber vor allem daran, dass diesmal insgesamt 6000 Pforten offen standen und zum Teil noch offen stehen, deutlich mehr als in den Vorjahren. Zentraler Schauplatz dieses, wie es sich selbst gerne nennt, größten Kulturevents Deutschlands war diesmal Münster. Allein in und um die Stadt gab es rund 100 Angebote. Und von dort meldet sich Jonas Gutsche.
Es ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Seit mittlerweile 30 Jahren wird bundesweit der Tag des offenen Denkmals gefeiert. Los ging es am Vormittag mit der offiziellen Eröffnung in Münster. Der Startschuss für rund 7000 Denkmäler im ganzen Land. Das Motto in diesem Jahr? Talent, Monument. Dabei steht die Frage im Fokus, was macht ein Denkmal eigentlich zu einem Denkmal? Passend dazu bietet die Stadt Münster in der Innenstadt ein buntes Programm. Live-Musik, Schaubaustellen, bei denen man Restauratoren über die Schulter gucken kann und spannende geführte Touren durch historische Orte und Gebäude. Dr. Holger Mertens ist Landeskonservator für Westfalen-Lippe und Teil des Orga-Teams. Er freut sich, den Besuchern Denkmäler nahebringen zu können.
Meine Überzeugung ist immer, wenn man den Menschen erstmal erläutert, was das ist, was uns das sagt zu seiner Zeit, was vielleicht die künstlerischen Qualitäten einer solchen Architektur sind. Also wenn erstmal der direkte Kontakt hergestellt worden ist und ein bisschen Hintergrundwissen existiert, dann öffnen sich bei vielen Leuten die Augen. Und dann sieht man dieses Objekt plötzlich ganz, ganz anders.
Und die Stadt ist heute voll von interessierten Besuchern. Kein Wunder, das Angebot ist riesig.
Beim Landschaftsverband kann man den Turm besteigen mit Aussicht über Münster.
Buddenturm immer abgeschlossen und man kann mal in den Buddenturm hochgehen.
Also wo wir noch ganz gerne hin möchten, das wäre noch Haus Körde gucken und den Zwinger natürlich. Da kann man ja noch. Und natürlich noch hier mit den Giebelhäusern habe ich gesehen, da gibt es auch noch so Führungen und Erklärungen. Die möchten wir uns auch noch ganz gerne anschauen.
Dazu kommen zahlreiche weitere historische Gebäude wie Theater, Schlösser oder archäologische Stätten. Vor allem die Denkmäler, die ihre Türen sonst nie öffnen, haben es den Besuchern angetan. Eins davon ist der Hof Hövesche in Senden im Münsterland. Ein altes westfälisches Bauernhaus, ganz malerisch zwischen Streuobstwiese und Feldern gelegen. Ludger Hövesche ist hier aufgewachsen, wie schon seine Vorfahren seit Generationen. Wer das Bauernhaus mit seiner großen Eingangshalle betritt, begibt sich auf eine kleine Zeitreise.
Dieses Haus ist 1836 von meinen Vorfahren gebaut worden. Es ist ein typisch niederdeutsches Vierständer-Hallenhaus. Die Familie ist nachweislich schon seit 1498 hier auf dieser Hofstelle.
Der 79-Jährige hatte in den 80er Jahren ein neues Haus neben dem alten Hof der Familie gebaut. Das alte Bauernhaus war nicht mehr bewohnbar. Die Familie stand vor der Frage, abreißen oder erhalten. 1988 beschlossen Ludger und seine Frau Maria Hövesche, den Hof mit Hilfe des Denkmalamtes wieder aufzubauen. Eine Lebensaufgabe.
Und wir haben uns diese Aufgabe dann angenommen. Und das hieß aber auch, in dieses alte Haus wieder einzuziehen unter erschwerten Bedingungen. Aber so konnten wir nach und nach auch mit Unterstützung des Denkmalamtes dieses Haus in den heutigen Zustand wieder versetzen.
Seit 1988 steht der Hof von 1837 unter Denkmalschutz. Für den Tag des offenen Denkmals hat Ludger Hövesche ein regelrechtes Museum in seiner Eingangshalle gebaut. Fotos von Restaurierungsarbeiten, hunderte Jahre alte Dokumente, Briefe und Urkunden hat er liebevoll ausgestellt. Für Familie Hövesche ist es das erste Mal, dass sie ihr Wohnhaus für Besucher öffnen.
Es ist ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich sag schon wie ein Engländer, no risk, no fun.
Familie Hövesche lebt den Denkmalschutz, so wie viele andere Menschen deutschlandweit, die heute ihre Türen für Besucher öffnen.
Jonas Gutsche aus Münster zum Tag des offenen Denkmals. Und ein solches, ein Denkmal gesetzt, hat sich heute die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Matthias Friebe ist für den Sport zu mir ins Studio gekommen.
30 Jahre ist es her, dass die deutsche Mannschaft ihren bisher einzigen Europameistertitel gewann. Und jetzt, 30 Jahre danach, wird das deutsche Team zum ersten Mal Weltmeister. Christian Schulze berichtet über ein spannendes Finale in Manila gegen Serbien.
Mit Schlusssirene sprangen Deutschlands Basketballer wie wild über das Parkett. Kurz darauf flossen die ersten Tränen. Es ist geschafft, Deutschland erstmals Basketball-Weltmeister. In einem umkämpften und extrem ausgeglichenen Finale gegen Serbien schenkten sich beide nichts. 47-47 zur Halbzeit. Doch Deutschland erwischte einen Traumstart nach der Pause, ließ im dritten Viertel dank einer super Verteidigung nur 10 serbische Punkte zu und führte vor dem Schlussabschnitt mit 12 Zählern. Doch Serbien kämpfte sich noch einmal ran. Es blieb spannend bis zuletzt, doch letztlich gewann Deutschland 83-77 und ist Weltmeister. Ein klasse Mannschaftserfolg. Kapitän Dennis Schröder war mit 28 Punkten bester Werfer im Finale und wurde zudem als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet.
Und war natürlich, wie man sich leicht vorstellen kann, total überwältigt nach diesem Endspiel.
Das hier ist auf jeden Fall einer meiner besten Momente in meinem Leben. Das mit meinen Teammates zu feiern, mit meinem Coach zu feiern, mit meiner Familie zu feiern. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir sind 8-0 gewesen in diesem Turnier gegen die Teams, die wir gespielt haben, zu besiegen und dann im Finale das auch so zu machen, ist unglaublich.
8-0. Die Mannschaft hat also alle 8 Spiele des Turniers gewonnen. Fast schon im Mittelpunkt steht Trainer Gordon Herbert. Moritz Wagner über die Rolle des Coaches.
Ich glaube, in einem sehr emotionalen Team mit sehr, sehr viel Charakter das geschafft, eine klare Intention vorzugeben, einen Glauben und einfach eine Klarheit, die wir brauchten. Und also ohne Gordy sind wir jetzt nicht hier.
Ausführliches zum historischen WM-Titel dann gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Genau wie auch unser zweites sporthistorisches Thema. Zum ersten Mal in der über 100-jährigen Geschichte entlässt der Deutsche Fußballbund seinen Bundestrainer. Burkhard Hupe über das Aus für Hansi Flick.
DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärte in einer ersten Stellungnahme, dass der Rauswurf von Hansi Flick und seinen beiden Co-Trainern die schwierigste Entscheidung seiner Amtszeit gewesen sei. Allerdings hätten sowohl die Gesellschafterversammlung als auch der Aufsichtsrat des DFB keinen anderen Ausweg gesehen. Nach der gestrigen Pleite gegen Japan sei der sportliche Erfolg bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr ernsthaft in Gefahr geraten. Für diese EM brauche das Land sowohl Zuversicht als auch Aufbruchstimmung. Die Entscheidung über Flicks Nachfolge ist noch nicht gefallen. Für das Länderspiel gegen Frankreich wird ein Dreigestirn auf der deutschen Trainerbank sitzen, nämlich Rudi Völler, Hannes Wolf als Nachwuchsdirektor des DFB und der ehemalige Nationalspieler Sandro Wagner.
Schwere Krise also im deutschen Fußball. Gleich dazu bei uns im Gespräch Ex-Nationalspieler Marcel Janssen und der Biograf von Hansi Flick, Günther Klein. Wir kommen zum Rudern. Finaltag bei der WM in Belgrad und da gab es Erleichterung und einmal Gold für das deutsche Team. Jan Dittjogeit.
Er war die einzige deutsche Goldhoffnung in den olympischen Klassen und er hat geliefert. Nach 2019 und 2022 ist Oliver Zeitler zum dritten Mal Weltmeister im Männereiner geworden. Und wie? Ein Blitzstart brachte den 27-jährigen Münchner sofort in Führung. Er baute den Vorsprung stetig aus. Nur am Ende wurde es dann ein bisschen enger. Aber Oliver Zeitler gewann letztlich vor dem Niederländer Van Dorp und dem Neuseeländer McIntosh. Der Deutschlandachter hat in einem packenden Finale das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris sichern können. Platz 5 musste es sein. Platz 5 ist es dann auch geworden. Weltmeister wurde Großbritannien. Insgesamt hat der Deutsche Ruderverband 6 Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Paris sichern können und damit sein Minimalziel erreicht.
Und noch einmal WM an diesem Sonntag, und zwar die im Ironman. Matthias Merget über die Silbermedaille für Patrick Lange in Nizza.
Von Platz 3 startete Lange seine gigantische Aufholjagd und zeigte der Konkurrenz wieder einmal, was für ein überragender Läufer er ist. Mit Platz 2 verpasste er seinen dritten WM-Sieg um weniger als 4 Minuten. Auf Platz 3 landete der Däne Magnus Dietlev. Bei seinem letzten Profi-Wettkampf erwischte der dreimalige Weltmeister Jan Frodeno keinen guten Tag und kam nicht unter die Top 10. Aber er konnte auf den letzten Metern das Rennen ein wenig genießen und kam mit einem Lächeln und Umarmungen der Familie ins Ziel.
Wir schauen noch kurz zum Reitsport. Europameisterschaft in der Dressur an diesem Wochenende in Riesenbeck auf der Anlage von Ludger Baerbaum. Und am Ende gab es eine weitere Goldmedaille für Jessica von Bredow-Werndl. Jan Wochner.
Mit einer Weltklasse-Vorstellung hat Jessica von Bredow-Werndl die Titelverteidigung geschafft. Von Bredow-Werndl gewann mit einer Spitzenwertung von über 92% persönliche Bestleistung in der Kür. Nur knapp dahinter landete Weltmeisterin Charlotte Fry aus Großbritannien. In einem extrem hochklassigen Wettbewerb legten von Bredow-Werndl und ihre Starstute Dalera einen fast makellosen Ritt hin, der die 3500 Zuschauer im ausverkauften Dressurstadion im westfälischen Riesenbeck von den Sitzen riss. Bronze ging an die Britin Charlotte Dujardin. Sehr stark präsentierte sich auch Isabelle Wert, die mit Qantas als Fünfte ebenfalls ein tolles Ergebnis erreichte.
Und wir blicken noch voraus auf diesen Abend, denn der Sporttag ist noch nicht zu Ende. In 20 Minuten beginnt das Damen-Doppelfinale in New York bei den Tennis US Open, und zwar mit deutscher Beteiligung. Mehr dazu von Tim Brockmeier.
Bevor sich alle Augen auf das Finale der Herren richten, gilt der Blick erstmal Laura Siegemund und ihrer russischen Doppelpartnerin Vera Zvonareva. Für beide geht's um den Titel im Doppel der Damen. Beide könnten zum zweiten Mal nach 2020 bei den US Open triumphieren und die Chancen dazu stehen nicht schlecht. Nach der mehr als überzeugenden Vorstellung im Halbfinale gehen Siegemund Zvonareva durchaus favorisiert in das Finale gegen das Duo Dabrowski-Rutliff aus Kanada bzw. Neuseeland. Direkt anschließend im Endspiel der Herren ist der Weltranglistenzweite Novak Djokovic Djokovic der klare Favorit. Auch wenn der Russe Daniil Medvedev in seinem Halbfinale gegen Titelverteidiger Alcaraz eine herausragende Leistung zeigte, zweifelt in New York eigentlich keiner daran, dass sich der Serbe Djokovic den US Open-Titel und damit einen weiteren Rekord, nämlich seinen 24. Grand-Slam-Pokal holt.
Das alles gibt's dann gleich in einer halben Stunde hier bei uns im Deutschlandfunk in der Sendung Sport am Sonntag. Wird also eine sportliche Sendung im wahrsten Sinne des Wortes ab 19.10 Uhr.
Das kann man so sagen. Freue ich mich drauf. Pickepacke voll. Das waren die Informationen am Abend mit Tobias Ullmeier am Mikrofon. Ihnen noch einen schönen Abend.